Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und mit diesen wunderschön klingenden Melodien heißen wir euch zum vorweihnachtlichen Podcast der Dresden Monarchs willkommen, dem Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute starten wir etwas holprig und da ich hier Sprachprobleme habe, hoffe ich mal, der Erik macht das besser. Hallo Erik.
Ho ho ho, liebe Leute. Hallo Markus, dein Name muss natürlich auch erwähnt werden. Ja, herzlich willkommen bei uns. Wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, es schneit, alles ist weiß. Markus, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Total, der Glühwein steht hier vor mir. Ich hoffe, ich überstehe die Folge heute halbwegs nüchtern.
Das ist gut, dass du das sagst. Kleiner Profi-Tipp in der Weihnachtszeit von mir, Glühwein mit Jägermeister.
Nee,
sei
es
damit
geht
vorsichtig.
Nee.
Nee, doch, nee. Sei damit vorsichtig, aber das schmeckt herrlich.
Hab ich ausprobiert, funktioniert nie. Schmeckt nicht.
Ah, du hast keine Ahnung.
Das wird sein, aber darum geht es ja hier nie. Wir sind hier kein Podcast, der euch Getränketipps gibt. Wir sind ein Podcast rund um die Monarchs und deswegen werden wir jetzt auch mal mit unserem Gast gleich anfangen, damit es hier nicht zu langweilig wird.
So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und zwar ist das unser allseits bekannter Offensive Coordinator Robert Kruse. Hallo.
Schönen guten Abend, grüßt euch.
Hallöchen, schön, dass es mal wieder hier jemand zu uns geschafft hat aus dem Team, hinterm Team sozusagen. Oder Trainer-Staff ist es ja genauer gesagt.
So sieht's aus.
Immer wieder gern.
Ja, und der Robert, der ist ja jetzt schon eine ganze Weile bei den Monarchs, kennt ihr noch alle. Und zwar schon seit 1996. Du hast ja als Spieler auch in Dresden gespielt. Was hast du denn da für eine Position gespielt? Erzähl mal.
Man muss vielleicht noch ein Stück zurück oder eher anfangen. Mein erster Kontakt mit den Monarchs war ganz anders. Und zwar habe ich neben Jörg Dressler und einigen, die da sich ums Catering und um das ganze Betreiben der Bernsdorfer Straße gekümmert haben, geholfen. Also ich habe eine ganze Weile am Bratwurststand gestanden, habe da gearbeitet, habe im Vorfeld die bei den Heimspielen Sachen mit aufgebaut. Also ich kann sagen, dass ich praktisch durch alle Abteilungen schon mal irgendwie gewandert bin und mein Anfang war, wie gesagt, beim Staff sozusagen, habe dann irgendwann mal Blut geleckt und der Thomas Hultsch hat mir dann praktisch die Grundzüge eines Footballspielers beigebracht und da er Fullback war, fand ich das ziemlich cool, was er da gemacht hat und habe also die Position des Fullbacks ein paar Jahre gespielt und konnte natürlich in Kombination mit Jörg Dressler und anderen Runningbacks aus der Zeit große Erfolge feiern und es war eine tolle Zeit als Fullback.
Also hast du quasi den Vorreiter vom Marios Grillteam gestellt damals in den Anfängen der Monarchs.
Ja, sicherlich kann man die Leistung nicht schlagen, aber so ganz simpel gesagt kann ich nachvollziehen, wie anstrengend das ist, einen ganzen Spieltag an einem Grillstand zu stehen und Bratwürste zu wenden. Das ist ein harter Job. Respekt.
Das richtig.
Mario und seine Jungs und Frauen und seine ganze Crew.
Ja, mit denen würde ich tatsächlich auch nicht tauschen. Aber zurück zu dir. Wir haben erfahren, ich hatte dann eine Knieverletzung ziemlich rausgenommen aus dem aktiven Spiel. Es war 2001, glaube ich, ne?
Ja, das ging schon eher mal los. Ziemlich am Anfang schon. Und das zog sich dann eine ganze Weile und es wurde dann immer mal schlimmer und schlechter. Und 2001 hat es mich dann nochmal erwischt und da war dann die Zeit so vorangeschritten. Es gab viele andere guten Spieler aus der Jugend. René Horschig ist da hochgekommen. Gregor Hartmann auf der Running-Back-Position. Und da war es dann Zeit, einfach zu sagen, gut, das war's, lass die Jungen ran, die können das besser. Und das haben sie ja dann auch wirklich erfolgreich alle gemacht.
Ja, Knie ist immer so eine miese Sache. Kann der Markus auch ein Lied von singen, kommt gerade frisch von der Knie-OP. Also falls ihr ihn scouten wolltet, der Zug ist leider abgefahren.
Gute Person.
Danke. Nee, ich habe meinen festen Platz an der Kamera und hier hinter dem Mikrofon gefunden. Ich denke, da bin ich auch besser aufgehoben als auf dem Feld.
Also kriegst du in Zukunft auch einen Stuhl auf dem Kameraturm.
Ja, das muss ich noch abklären für die nächste Saison, genau.
Na klar, du kriegst so einen Jagdstand.
Oh, das klingt gut, ja, das klingt sehr schön. Du hast dann sehr schnell schon die Trainerlaufbahn für dich entdeckt. Auch schon während du ja noch aktiv warst, warst du schon mal in Orlando bei einer Weiterbildung als Coach. Das war irgendwie damals mit der NFL Europe in Verbindung, ne?
Ja, das mit dem Coaching, das hat relativ zeitig angefangen. Ich komme ja aus dem Sport, bin also mit 6, 7 Jahren in den Sport eingestiegen, damals noch DDR-Leistungssport. Übrigens aus der Zeit kenne ich auch den Jörg Dressler. Wir haben also da viele Jahre zusammen trainiert und Wettkämpfe bestritten.
Das hat er ja auch erzählt, ja, dass er irgendwie Judo oder Karate irgendwie sowas war.
Judo haben wir gemacht, genau. Und dann, wie gesagt, der Thomas Hulsch, der sich wirklich sehr um mich gekümmert hat, der war dann schon irgendwie als Jugendtrainer aktiv und hat gesagt, Mensch, willst du da nicht mitkommen? Sagst du, ich habe null Plan davon, aber gut, ich kann dir gern helfen. Und dann bin ich wirklich wie so ein Blinder zur Ohrfeige gekommen und steckte da im Jugendprogramm fest. Habe dann viele Jahre im Jugendbereich gecoacht und in dem Zusammenhang hat eben die NFL Europe damals ein gutes Programm gehabt. Juan Fatah war da schon immer ganz weit vorn und hat die deutschen Coaches gefördert und gesehen, okay, da sind junge Jugendtrainer, die wollen was sich entwickeln. Und da gab es so eine Art Programm, wo man eingeladen worden ist von der NFL Europe mit nach Florida zu kommen und die Vorbereitungszeit des Camp der einzelnen NFL Europe Teams zu begleiten. Und ich hatte halt immer Glück, dass ich dann bei Berlin Thunder mit dabei sein konnte. Damals, wie gesagt, NFL Europe. Und war immer eine tolle Zeit. Man konnte viel mitnehmen und wirklich modernen, damals aktuellen Football beobachten und wirklich gutes Coaching bekommen. Also es war die beste Fortbildung und ja, war eine tolle Zeit.
Das klingt auf jeden Fall super spannend, wenn man dann ja quasi im Mutterland oder ja, im Mutterland des Footballs quasi da live vor Ort das alles mal miterleben kann, als gerade eben junger Coach und gerade frisch im Geschäft.
Genau. Nee, war auch immer toll organisiert, muss man sagen. Man merkt, dass das eben dann wirklich die Ableger von der NFL sind und dass da vom Coaching-Staff angefangen bis zur kompletten Orga, was dann immer direkt an einem College war. Wir waren dann meistens bei der University Central of Florida. Und war eine tolle Zeit, oder in Tampa Bay, und wenn man dann den Kontakt hatte und viele Trainer kennengelernt hat, und das ist, denke ich, aus der Zeit bestehen noch sehr, sehr viele Freundschaften zu anderen Coaches, die eben dann in anderen Teams erfolgreich waren, beziehungsweise jetzt im Schiedsrichterbereich tätig sind. Also man hat diese Football-Community damals gut bilden können und hat die Kontakte bis heute gepflegt.
Sehr geil. Und dann bist du quasi bei den Monarchs als Running Back Coach eingestiegen.
Ja, ich hatte ja, wie gesagt, im Jugendbereich da so angefangen und wie es eben so üblich ist, man erzählt den Jugendlichen vielleicht noch das, was man im Männerbereich irgendwie gelernt hat und versucht, das weiterzugeben. Mhm. Das war dann schon so mein Steckenpferd, die Running Backs. Und deswegen hatte ich dann die Möglichkeit bekommen, im Männerbereich als Running Back Coach anzufangen und hatte da immer gute Head Coaches, gute Koordinatoren, die sich um mich gekümmert haben. Und der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, das voranzuschieben und anzuschieben und dabei zu bleiben. Und mein Traum war eben immer, im Coaching-Bereich zu arbeiten und habe parallel dazu eben viel gemacht und versucht, mich weiterzubilden, die Trainerlizenzen zu machen und ähnliche Dinge und versucht eben jeden Tag irgendwie was zu lernen, was Richtung Football geht.
Das ist sicherlich auch ein anstrengendes Ziel, aber ein sehr lobenswertes. Irgendwann wurde das ja dann auch belohnt und seit 2005, also nun seit 12 Jahren, 17 Jahren? 17 Jahren, danke. Bist du Offense-Coordinator? Inwieweit unterscheidet sich das jetzt, die zwei Jobs, Running Back Coach und Offense-Coordinator? Gab es da nochmal eine große Umstellung oder war das dann gar nicht mehr so ein großer Schritt?
Doch, also ich denke auch, dass man, also jeder, der nur ansatzweise oder als Koordinator schon mal aktiv war, weiß, dass man da auch ganz viel Lehrgeld am Anfang zahlt und kommt da mit einem gewissen Selbstbewusstsein in diese Position und denkt, oh, das wird schon irgendwie gehen und man ist bereit dafür, aber nein, man ist es nicht und zahlt eben viel Lehrgeld am Anfang, muss sich da durchbeißen. Das ist manchmal mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Zum Glück hat man immer gute Spieler und eine riesengute Coaching-Staff und ja, es unterscheidet sich komplett. Es ist ja viel mehr organisatorisch zu machen, viel mehr zu planen. Und also es ist schon eine große Umstellung.
Hey, das klingt ja fast so, als wärst du am Spieltag dann gar nicht mehr so im Spielgeschehen drin, sondern würdest das quasi an deine anderen, an die Positionskoordinatoren abgeben? Oder ist es
Eher andersrum. Also man baut ja auf die gute Qualität der Positionstrainer. Die machen praktisch die ganze Woche ihren Job gut. Und am Wochenende steht man da als Koordinator und versucht, die Sachen abzurufen, die sie da sozusagen gecoacht haben und nutzt praktisch die Fähigkeiten, die während der Woche oder eben dann während der gesamten Saison oder der Offseason entstanden sind. Also man braucht einen sehr guten Support von den anderen Coaches und versucht daraus dann das Beste rauszuholen, indem man die Sachen eben mischt und sagt, okay, der Receiver-Coach hat tolle Receiver, der Quarterback-Coach gute Quarterbacks ausgebildet, die O-Line macht einen super Job und man ist im Grunde dafür zuständig, dass man das Optimum aus den ganzen Positionsgruppen herausholt, alles zusammenfügt zu einem großen Bild und das versucht man am Samstag abzuliefern und einmal klappt es eben richtig gut und die Woche drauf fragt man sich, was los ist und die Woche wieder drauf, die ist dann wieder richtig gut. Also man muss da das langfristig sehen, die Konstanz ist ganz wichtig und das muss man erstmal lernen, die Ruhe und die Geduld, die man da benötigt. Das braucht eine Weile, ehe man das verinnerlicht hat.
Und wie kam es dazu, dass du, quasi, wenn man das so sagen will, befördert wurdest zum OC? Ist da irgendwie eine Stelle frei geworden? Oder?
Ich kann es jetzt gar nicht mehr ganz so genau sagen. Mein Ziel war es schon, immer in die Richtung zu arbeiten und zu gucken, ob man da irgendwie eine Möglichkeit findet, das zu übernehmen. Es lag häufig auch daran, was der Head Coach für eine Tendenz hat, ob es eher ein Defense-Coach ist oder eher ein Offense-Coach. Und wenn ich mir überlege, die Coaches damals waren dann eher Defense-orientiert, die wir dann hatten. Und deswegen war dann praktisch die Offense irgendwann mal dran und dann kam man ins Gespräch und lange genug dabei, dann die Entscheidung zu treffen, ja, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte und nicht nur mal für ein Jahr, sondern eben langfristig. Und das ist ja auch so ein gegenseitiges Vertrauen, was man sich entgegenbringt vom Verein und auch andersrum, ich dem Verein gegenüber. Und das hat dann gepasst und dann ging es los.
Das klingt gut und dass sich diese Ausdauer und die Ruhe, die du gerade ansprachst, auf jeden Fall ausgezahlt haben für dich, zeigen ja auch, dass du sie ja nicht nur bei den Monarchs weit gebracht hast. Du warst ja auch unter anderem schon mal Headcoach der Landesjugendauswahl der U19 aus Sachsen. Bei den Herren warst du in der Natze auch schon 2 Jahre Offense-Coordinator und jetzt bist immer noch Running-Back-Coach in der Herren-Nationalmannschaft.
Ich bin. Du bist. Das ist halt gerade eine schwierige Zeit. Das geht halt immer gerade hoch und runter mit der Verbandsgeschichte, aber es soll wieder eine aktive Nationalmannschaft geben und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass es eine gute Lösung ist, wenn man das organisiert bekommt und ich hoffe, dass das jetzt alles in besserer Fahrwasser kommt und dass die Nationalmannschaft wieder den Stellenwert bekommt, die sie verdient und bin da gern bereit, daran zu arbeiten und mitzuhelfen und bin da als Running Back Coach momentan aktiv, ja.
Das wäre natürlich schön, wenn die Nationalmannschaft noch ein paar weitere Titel nach dem EM-Titel holen könnte. Und außerdem bist du ja noch Landestrainer vom AFV Sachsen. Das ist sowas wie der Manager, habe ich rausgefunden. Also du bist, oder ist es doch immer noch der Offense-Coordinator? Das war irgendwie nie so richtig rauszufinden. Der Headcoach meinte ich, Entschuldigung.
Also Landestrainer ist ja dann nichts anderes als die platte Übersetzung von Headcoach. Und das ist ja eher so ein bisschen dieses Verbandsdeutsch. Und bin Headcoach der U18 Landesauswahl. Sachsen-Anhalt, Thüringen.
Also rund um dein Leben dreht sich eigentlich gefühlt um Familie und Football, kann man sagen.
Absolut, ja.
Das ist doch, das klingt auf jeden Fall nach auch vielseitig und interessant, aber wahrscheinlich auch nach langen Arbeitstagen, nehme ich mal an.
Ja, das ist halt immer, wenn man Hobby und Beruf verbindet, dann zählt man weniger die Stunden, sondern eben es zählt das Ergebnis und das ist, denke ich, in so einem Verein, wie wir auch aktiv sind, wichtig, dass es Leute gibt, die das nie als normalen Job so betrachten, sondern es ist wirklich, man geht auf Arbeit und es ist eigentlich ein bezahltes Hobby und man macht es gern und freut sich einfach jeden Tag auf Arbeit zu gehen.
Ja, also ich glaube auch, dass es nie funktioniert, wenn man nie mit Herzen quasi dabei ist, wenn man das wirklich nur macht, weil man es machen muss, um das als Job zu sehen. Ich glaube, dann funktioniert es auch einfach nie.
Ja, zumindest in diesen Strukturen, wenn man, wie gesagt, das irgendwo in der GmbH angestellt ist und da den Sport macht, das ist vielleicht nur was anderes. Dann kann man vielleicht in diesem 6-Monate-Rhythmus denken. Aber ich denke doch, dass es in der Vereinstätigkeit für den gesamten Verein auch wichtig ist, dass man da Kontinuität reinbringt, dass man also langfristig denkt mit Spielern, mit Trainern, mit auch mit den Fans, mit dem Vereinsmitgliedern. Und ich denke, da hat man eine gewisse Verantwortung und man muss es da auch ernsthaft sehen und nie einfach so wieder davonrennen, wenn es irgendwie mal schwer wird.
Genau, langfristig kann man in deinem Fall ja definitiv sagen, wenn du schon seit 2005 OC bei den Monarchs bist.
Ja.
Na. So, ja, da würde ich sagen, dann, ja.
Ich wollte gerade, ich hatte so eine schöne Überleitung gemacht.
Ah, ja, dann.
Der König der Überleitung, da du ja schon gesagt hast, mit Herzblut und dass du auch eben Leute hast, mit denen du zusammenarbeiten kannst, nie nur dein Trainerstaff, der quasi unter dir steht, brauchst du ja auch Spieler. Und das war ja das eigentliche Thema der heutigen Folge. Wie entsteht ein Kader? Dazu wird man dann jetzt als nächstes kommen wollen. Aber vorher gibt es heute auch mal eine kleine Neuerung. Es gibt nämlich noch ein bisschen Werbung. Zwar in eigener Sache, aber es ist trotzdem Werbung. Und zwar betrifft diese Werbung die Jahreskarte der Dresden Monarchs, die es ab nächstes Jahr wieder geben soll und die ab sofort erhältlich ist. Kostenpunkt sind die 60 Euro. Und was bekommt ihr dafür? Garantierten Eintritt zum Preseason-Spiel und zu allen Regular-Season-Heimspielen. Das heißt, ihr bezahlt 6 Spiele und könnt mindestens 7 Spiele sehen.
Genau, außerdem gibt es noch 50% Preisnachlass auf alle Heimspiele in den Playoffs. Sofern wir da hinkommen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
Ich bitte doch darum.
Und auf der Bernie habt ihr freie Platzwahl, was natürlich klar ist, weil es da keine markierten Sitzplätze gibt.
Es ging ja eher um diese Weiterleitung, das soll auch dieses Jahr wieder ein Spiel im Habichtstadion stattfinden und dort könnt ihr ohne Zuzahlung euch ein Sitzplatzticket dann holen. Ihr müsst dann nur eben euch an die Monarchs wenden, dass ihr euer Ticket auch bekommt.
Ganz genau. Und bei allen Spielen der U19 und der Junior GFL habt ihr auch freien Eintritt. Das Saisonticket ist auch übertragbar. Das ist, finde ich, eine geile Sache. Wenn ihr halt mal nie könnt, da gebt das halt einfach euren Liebsten.
Richtig. Und was mich besonders reizen würde, an eurer Stelle diese Jahreskarte zu holen, es gibt ein herrliches Jahreskarteninhaber-Gewinnspiel mit herrlichen Preisen. Nämlich, das geht dann im April, kommt dann nochmal eine Info von Monarchs an alle Inhaber der Jahreskarte und Inhaberinnen. Ihr könnt gewinnen, eine Person, ein Spielball mit den Unterschriften vom Team.
Ein offizielles Game-Jersey aus der Saison 23.
Und eine Person darf den Cointoss ausführen. Alles weitere dazu, wie gesagt, im April.
Geil ist denn das, da hätte ich auch Bock mitzumachen. Dürfen wir das, Markus?
Oh, ich hoffe, ich muss nachfragen. Vielleicht müssen wir uns dafür eine Jahreskarte kaufen.
Ach, einfach nenn dich einfach nie Markus, sondern Markus, also schreib dich nie mit C, sondern mit K, das fällt
mir nicht. Mark, auf. Mark fällt bestimmt
Mark,
nicht auf.
Mark.
Ja, Erich.
Der Erich, genau.
Genau, wichtig ist nur zu sagen, das Ticket kann online erworben werden, also vor allen Dingen lieber nur online über eTix, das packen wir euch damit in die Shownotes, den Link. Oder Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr auf der Bernie in der Geschäftsstelle. Dort solltet ihr aber aufpassen, dort kann es nur gegen Bargeld erworben werden. Im Hall of Fame, im Fanshop, gibt es keine Jahreskarten. Die haben damit nichts zu tun. Ja, das war's von der Werbung. Und jetzt machen wir mal weiter mit unserem Gast hier.
Also, da zurück sind wir aus der Werbung. Genau, aber geht's direkt weiter. Ja, wie wird denn gescoutet? Jetzt, das ist jetzt die Frage. Wer macht das? Wer ist verantwortlich, Spieler ranzuholen? Gibt's einen gewissen Punkt, ab dem man sich umschaut? Oder macht man das quasi ja schon die ganze Saison über? Was kannst du uns dazu erzählen?
Das ist eine tolle Frage. Habe ich mich auch gefreut, dass wir darüber sprechen wollen. Weil es ja doch was ist, was vielleicht schwer nachzulesen ist für die Fans, beziehungsweise man ja da auch nicht ganz so alles nach außen kehrt, was man so schon über die Jahre gesehen hat, beziehungsweise ist es sicherlich ein spannendes Thema. Und wir hatten ja dann im Vorfeld schon mal ganz kurz drüber gesprochen, gibt ja da verschiedene Fragen. Und grundsätzlich, wie so ein Kader entsteht, war ja eure Frage. Grundsätzlich müsste ich anfangen, dass mal so viele, viele, viele Helfer beteiligt sind. Also es ist eben nicht so, dass es die eine Person gibt, die sagt, okay, das wird der Kader, sondern es sind eben viele beteiligt. Ich komme später darauf nochmal zurück, wer da alles beteiligt ist, aber es verteilt sich sehr, sehr gut. man muss es verteilen, weil es doch eine sehr umfangreiche Arbeit ist und vielleicht bei uns in Dresden sogar noch mal etwas spezieller. Das kann ich dann auch noch mal ausführen. Mhm. Und für uns ist immer wichtig, es geht schon ja nicht erst im Herbst nach der Saison los, sondern man versucht langfristig zu planen. Man versucht schon im Jugendbereich zu sehen, wo sind Talente, was machen die, wo gehen die hin, wie sieht deren Zukunft aus? Planen sie mit den Monarchs, planen sie College, planen sie woanders zu studieren, liegt ihre Zukunft in Dresden. So, also das muss man schon mal im Hinterkopf haben. Dann schaut man während der Saison schon mal nach, wer bleibt gesund, wer hat schwerere Verletzungen, versucht dann praktisch schon in der aktuellen Situation oder aktuellen Saison zu sehen, wer ist danach noch da, wer verändert vielleicht sein Studium oder ist das Studium zu Ende. Dann muss man natürlich sehen, das Alter. Ja, und Football ist einfach wirklich begrenzt vom Alter, das ist leider so. Und es ist wirklich eine Sportart, die man dann eben nicht später nochmal so ein bisschen betteln kann und so, sondern es ist eben eine Sportart, die viel abfordert. Und wenn die vorbei ist, wenn die Gesundheit und das Alter irgendwie erreicht sind, ist es dann eben mal vorbei. Da muss man gucken, was haben wir als Talent? Wie viel Leistung sind die Jungs in der Lage zu bringen in der Zukunft? Welche Rollen wollen sie einnehmen? Das ist auch ganz klar. Es gibt also im Footballteam ganz viele verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen, nicht nur Positionen, sondern wirklich auch vielleicht ja, Dinge, die zu erledigen oder erledigt werden müssen. Und dann guckt man also Richtung Ende der Saison, dass man guckt, was haben wir an Spielern überhaupt da? Man zählt einfach mal durch. Man verliert ja auch über die Saison den einen oder anderen in die verschiedenen Richtungen. Dann muss man wieder ganz genau schauen, was kommt hoch an Spielern aus der U19? Wer bleibt da in Dresden? Und wie gut sind die Jungs? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben die Aufgabe eines Coaching-Staff, zu schauen, so eine Art Grading zu machen, zu sehen, okay, was sind unsere Spieler? Wer könnte potenziell Starter sein? Und wie sind deren Ziele? Und da hat man dann am Ende der Saison persönliche Gespräche mit den Spielern und versucht erstmal den Fokus auf die Dresdner Jungs zu lenken und zu gucken, was ist mein bestehender Kader. So, das ist einfach mal die Grundidee, wie so ein Kader entsteht.
Dass man sich also sozusagen erstmal ein Grundgerüst erarbeitet und dann guckt, wo ist denn noch Lücken, wie müssen die gefüllt werden.
Genau so. Also in anderen Branchen sagt man, macht Inventur und zählt mal durch und guckt, wo haben wir die meisten Abgänge zum Beispiel? Oder ja, und da muss man dann auffüllen. Also es gibt so bestimmte, ich nenne es jetzt mal Mannschaftsstärken. Und da zählt, wie gesagt, nicht die Gesamtzahl deiner Mitspieler, sondern eben auf bestimmten Positionen braucht man eben, um eine Saison gut zu überstehen, eine bestimmte Anzahl. Und wenn man da eben mit sozusagen -3 oder -4 dabei ist, dann weiß man schon im Winter, wo die Reise hingeht.
Ja, das ist natürlich, das konnte man ja jetzt letzte Saison ganz gut sehen, dass einfach man vor Ausfällen und Verletzungen halt nie immer gefeit ist und manchmal kommt es halt noch dicker, als man erwartet hat.
Ja.
Genau. Ja, und schaut man sich denn da auch Spiel, also in der GFL selber um? Also das wird dann vielleicht der nächste Schritt sein, zu gucken, nachdem man eben, wie du sagtest, die eigene Inventur gemacht hat und in der Jugend, in der eigenen Jugend geschaut hat, was da so da ist. Und um dann die noch vorhandenen Lücken zu füllen, guckt man sich dann in der GFL um oder in der GFL 2?
Wir haben da bei uns eine relativ, wie gesagt, das ist ja, ich bin ja nur jetzt der vertretende Coach dafür, also es sind sehr viele beteiligt von den Trainern. Und wir haben die Regelung bei uns, dass wir also in allererster Linie uns um die Dresdner Jungs kümmern, dass wir sie halten. Das versuchen wir dann schon im Herbst immer so weit klar zu machen, dass wenn jemand sagt, okay, mir drückt da der Schuh und könnt ihr mir da helfen, vielleicht mit einer Lehrstelle oder mit einem, was auch immer, irgendwelchen Situationen, die man im Leben so hat, versuchen wir als Verein das irgendwie zu unterstützen und zu helfen, so wie es geht. Dann gucken wir als nächstes in der Region, also die ich nenne es mal deutschen Jungs aus der Region, ob da Potenzial da ist. Wir haben da auch Anfragen von verschiedenen Mannschaften bzw. Spielern, die gerne bei uns spielen möchten. Und da muss man dann klären, macht das Sinn? sind sie gut genug, haben sie eine Chance oder ist es besser, wenn sie wirklich in ihren Vereinen bleiben und dort das Vereinsleben beleben und da Gas geben. Dann kommt das Dritte, interessant sind die europäischen Spieler, die speziell die U23-Spieler in Europa. Und wenn man so die letzten Jahre beobachtet hat, haben wir natürlich unseren Augenmerk auf diese Spielergruppe gelenkt, weil wir der Meinung sind, dass wir eine Mannschaft sind oder ein Verein sind, der jungen Leuten in Europa eine gute Chance bietet, sich zu entwickeln. Wir haben einen super Coaching-Staff, wir haben also eine Infrastruktur, die toll ist, und insofern können sich junge Spieler bei uns gut entwickeln. Und das hängt auch mit damit zusammen, dass es im deutschen Football eine ITC-Regelung gibt. Das ist also diese, wie viel internationale Transfers man haben darf pro Jahr. Und da gibt es eben bei den U23 eine Sonderregelung und deswegen sind die für uns sehr wichtig. Als Viertes sind dann eben so europäische Spieler, die in der GFL schon aktiv waren, also das Jahr davor. Und hat auch was damit zu tun, dass da wieder die ITC damit nicht belastet wird. Und als Nächstes sind dann die mittlerweile sehr beliebt Amerikaner mit einem europäischen Pass noch zusätzlich, sogenannte Dual-Pass-Spieler, weil natürlich da eine relativ hohe Qualität zu erwarten ist, Football-Qualität, und man sie praktisch einsetzen kann, ohne das A-Kontingent zu belasten. Und als Letztes im Winter oder in der Offseason, und sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, das Unwichtigste, das ist Quatsch, aber das Letzte, worauf wir schauen, sind dann eben die A-Spieler bei uns. Der Markt ist groß, wird immer kleiner. Es gibt also eine USFL, es gibt eine XFL, Canadian Football League, in Japan wird Football gespielt und Mexiko. Und das sind natürlich Konkurrenten, wo auch der ein oder andere amerikanische Spieler hingeht, den wir gern haben möchten. Aber das ist das, wo wir uns dann Richtung Januar, Februar hin bewegen und fangen dann an, in dem Bereich zu suchen.
Okay, da kommen wir natürlich direkt zu einer großen Frage, die hier wichtig ist. Wie kommt man denn an so einen Armee-Spieler ran? Also wenn ich da jetzt natürlich an die NFL, die da eine ganze Scouting-Abteilung stehen haben, die in den Colleges unterwegs sind, ihr werdet ja weder Zeit noch Möglichkeiten haben, von potenziell dieser Positionsgruppe jetzt jeden Spieler anzugucken, der von euch für euch von Interesse wäre. Gibt es dann eine Plattform, wo die amerikanischen Spieler sich quasi wie bewerben können oder sagen können, hier, ich bin verfügbar, mich könnt ihr holen? Oder wie funktioniert das bei den Amis?
Na, gibt ganz unterschiedliche Wege. Das Gute ist, dass wir häufiger in die gleiche Richtung suchen. Also wir suchen einen A-Quarterback die meisten Jahre. In der Vergangenheit gab es öfters mal einen A-Runningback, beziehungsweise jetzt in den letzten Jahren eher A-Receiver. Und in der Defense war es häufig ein Linebacker und ein DB. Das bedeutet, man hat schon über die Jahre gewisse Kontakte aufgebaut, wo bestimmte Spieler auch herkommen. Es gibt eine Plattform, die nennt sich Europlayers. Das ist eine Online-Geschichte, da können sich amerikanische oder europäische Spieler anmelden, Coaches, Teams. Das ist also eine riesig große Austauschbörse, wo man einfach sich beschreiben kann und eingrenzen kann, wo man gern spielen möchte, beziehungsweise können wir suchen oder eingeben, was wir suchen. Es gibt natürlich über die Jahre gute Kontakte zu College-Coaches, zu Agenten. Eine gute Quelle ist auch ehemalige Spieler, die, wie gesagt, die meisten, die wir da hatten, sind noch in Kontakt mit uns und schwärmen auch für Dresden und versuchen uns zu helfen, gute Spieler zu finden. Auch die gute alte Kaltakquise, sprich Social Media zu benutzen, ist immer eine gute Sache. Es gibt mittlerweile gute Plattformen, gute Beurteilungen in den USA, sogenannte Draftlisten, wo eben diese Profis, die es da gibt in den USA, schon die Arbeit gemacht haben. Da kann man sich einlinken. Also es ist eine Fleißaufgabe und erfordert sehr viel Zeit, aber sind wir gern bereit, das zu tun.
Kannst du vielleicht was dazu sagen? Also ich habe natürlich eine Vermutung, aber warum? Also du hast jetzt spezielle Positionen genannt, wo ihr gerne amerikanische Spieler holt. Mhm. Warum speziell diese Position da gerne mit den Amis besetzt wird?
Ja, das hat was damit zu tun, dass man, wenn man bei sich in der Mannschaft durchguckt, das sind erstmal die Positionen, wenn man jetzt in der Offense bleibt, bei den Receivern muss man halt immer gucken, wir brauchen also Playmaker, die dann auch in entscheidenden Situationen wirklich mal Gas geben. Und dann zählt man einfach durch, wer von meinen Dresdner Jungs kann wirklich Fulltime-Starter spielen und bringt die Leistung. Findet man Europäer, die das unterstützen können. Und dann sind wir beim Quarterback und da wird es eben dann schon mal ganz schwierig. Ich glaube, wenn man in Deutschland mal durchzieht, wer das Potenzial hätte, in der Bundesliga Quarterback zu spielen, da werden schon relativ wenige Namen fallen. Mhm. Und ähnlich ist es bei den Receivern bzw. von den Running Backs. Wir haben sehr gute Running Backs, deswegen können wir eben da europäisch oder eben deutsch bleiben. Und bei den Receivern haben wir eben viele Receiver auf dem Platz. Also wir versuchen mit 4 Wide Receivern zu spielen. Und dann ist es eben relativ schwer, wenn man mit Ersatz das Ganze betrachtet, 10 sehr gute Receiver zu finden, ist einfach schwierig. So, und dann sagt man sich, gut, dann nehmen wir einen Spot, dann brauche ich bloß noch 9, noch einen Europäer, dann brauche ich bloß noch 8. Und so funktioniert das dann.
Ja, also ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, weil halt, klar, Quarterback ist natürlich eine Position, da bedarf es halt Erfahrung und Spielverständnis. Und ja, da drüben wird auch einfach ein bisschen eher angefangen mit Football, ne, und auch anders gelehrt. Und der Linebacker ist ja zum Beispiel, ich sag gern so Quarterback der Defense quasi. Der braucht halt auch einen hohen Game-IQ.
Genau. Es ist, ja, das ist auch ein Punkt, richtig. Aber für uns ist wirklich entscheidend, wo ist Not am Mann? Also im Grunde ist es so, die Dresdner Jungs entscheiden selber, was am Ende an Spielern hier ankommt. Weil wenn sie sozusagen in Dresden spielen und bleiben und da sind und wir praktisch keine Notwendigkeit haben, diese Position zu besetzen, machen wir es auch nicht. Und das ist eben auf manchen Positionen schwer, weil man einfach eine große Anzahl braucht an Spielern. Und das sieht man ja an der Offensive Line. Da braucht man einfach, um eine Saison gut und sicher abzudecken, eigentlich so mit dem ersten Training 10 Spieler, die auf der Position aktiv sind. Und das ist schon die untere Zahl. Also es gibt GFL-Teams, die mit vielleicht 12, 13 O-Linern in die Saison gehen. Unabhängig jetzt verschiedene Level von der Leistung, aber zumindest erstmal rein von der Anzahl.
Ja, einfach erstmal ein bisschen Tiefe reinbringen. Hat man ja, wie wir es schon erwähnt haben, letztes Jahr gebraucht auf jeden Fall die Tiefe. Ja. Was vielleicht interessant wäre, ist die Sache mit die Eigenschaften der jeweiligen Spieler. Also nicht nur die vielleicht körperlichen Eigenschaften, dass man halt in der O-Line ein bisschen dementsprechend Masse mitbringt oder als Receiver schnelle Beine hat. Wie kommt man da dahinter jetzt rauszufinden, okay, der hat eben diesen Game-IQ oder der versteht schnell unser Playbook und kann uns halt auch mal in der Hälfte der Saison noch aushelfen?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt die Imports meinst, ne? Also die.
Ja, also vor allen Dingen auch vielleicht die deutschen Spieler, die jetzt die Football nicht mit der Muttermilch kriegen, die dann von anderen Teams kommen und sagen, okay, ich muss mich jetzt vielleicht an ein anderes Offense-System gewöhnen oder ein anderes Defense-System.
Was braucht man, um als Monarchs-Spieler ins Team zu passen?
Danke, genau das.
Man muss schon sagen, die Leistung ist natürlich, wir sind alle Sportler und wir wollen gewinnen und bei uns geht es halt darum, dass wir gewinnen und es wäre gelogen, wenn man sagt, ja, das ist ein ganz netter Typ, der passt super zu uns, kann aber nichts. Also es muss vieles zusammenpassen. Also im Vordergrund, gerade speziell auf die Imports gesehen, zu den Deutschen komme ich noch, ist in allererster Linie die Leistung. Dann kommt ganz dicht dran der Charakter. Wie willig ist er, sich in ein Team zu integrieren? Und da kommen ja nun viele Sachen dazu. Da kommt also dazu, dass die meisten Amerikaner vorher nie aus ihrem Land rausgekommen sind. Also ist schon mal erstmal ein Kulturschock, wenn man in Deutschland ankommt. Dann ist für einige der nächste Schock, das ist Football, okay. Deutscher Football. Mhm. Und dann sprachliche Probleme zum Teil in der Stadt. Wir wissen selber, wie das manchmal ist. Dresden nennt sich zwar touristisch aufgeschlossen, aber gibt auch Tage in der Woche, da möchte ich nie montags irgendwo rumlaufen. Leider ist es eben so, dass wir da auch, ja, seitdem das so ist, Probleme haben und die eine oder andere Frage, wie es da bei uns zugeht. Also es gibt einfach viele kleine Faktoren. Wir versuchen das im Vorfeld rauszubekommen mit vielen Gesprächen, vielen Telefonaten, heutzutage mit Zoom und Videotelefonie. Auch da sind viele Trainer mit eingebunden. Die Geschäftsleitung, der Vorstand ist mit eingebunden, sodass man das auf viele Schultern verteilt und jeder kann dann seine Meinung dazu sagen. Und wenn wir uns dann einig sind, dann können wir den Spieler verpflichten und hoffen, dass unsere Erwartungen erfüllt werden, dass seiner Erwartungen erfüllt werden. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und wenn sich beide Seiten wohlfühlen und der Spieler dann noch die Leistung abruft, die wir im Vorfeld gesehen haben, dann ist es fantastisch. Aber es gibt eben die einen oder anderen, die sich dann eben so nicht wohlfühlen, entweder Heimweh bekommen oder was auch immer, wo der Schuh drückt. Das ist eben so, das gehört dazu. Und in anderen Sportarten ist das ähnlich. Und wir versuchen natürlich immer, das optimal hinzubekommen, dass wir wenig austauschen müssen, beziehungsweise dass eben die Spieler happy sind und hier performen können.
Jetzt mal was anderes. Gibt es einen, also ohne das jetzt in Anwerben lassen, sein zu lassen, gibt es einen Spieler in einem anderen GFL-Team, den du gerne als Spieler im Monarchs-Kader hättest? Einfach ein, der dich begeisternder Spieler. Fällt dir da jemand ein?
Es gibt auf jeden Fall sehr viele gute deutsche Footballspieler oder auch europäische Spieler, die in anderen Teams aktiv sind. Dadurch, dass wir in der Nationalmannschaft auch vertreten sind, mit mir als Trainer, beziehungsweise noch als Spieler andere, sieht man schon auch andere deutsche Spieler. Man sieht sie gegen einen spielen, aber ich bin mit den Jungs, die wir hier in Dresden haben, sehr happy und würde mir jetzt so aus der Kalten niemand direkt wünschen.
Okay.
Sehr diplomatische Antwort, okay. Sehr schön. Hat es der Fonds schon mal kurz angeteasert, die Kaderplanung, da sind sehr viele Leute involviert. Möchtest du uns da mal so ein paar Namen nennen oder vielleicht auch sagen wir mal, Teile vom Monarchs-Team, wer da alles drin steckt?
Man kann das ja recht grob zusammen, ich hatte es kurz erwähnt, also auf jeden Fall ein Headcoach ist natürlich das sein Ding und es ist immer wichtig, dass er hält den Kopf hin für die Leistung und deswegen hat er natürlich die absolute Übersicht und bei uns ist auch so geregelt, dass der Vorstand, der auch mit dabei ist in den Gesprächen, dann der Geschäftsführer, aber schlussendlich hat der Headcoach das Sagen. Also er sagt, ich möchte den Spieler haben und wenn das alles ins Budget passt und sozusagen regelkonform ist, weil es gibt ja die Transferregelung und so weiter, wenn das alles soweit passt, dann hat der Headcoach die Hoheitsgewalt und die Entscheidung.
Aber im Prinzip tun quasi alle Coaches sich zusammensetzen und beraten. Und
richtig, richtig. Wie gesagt, wir im Zeitalter von Technik ist es ja relativ easy. Man hat eine Plattform, eine eigene, wo man sich austauscht, die Spieler bewertet, sich die Videos anschaut und eine Meinung äußert. Und dann werden diese Meinungen zusammengefasst und daraus entscheidet man dann, wen man holt und wen nicht. Und es gibt halt viele strategische Entscheidungen und es ist nie ein leichter Prozess, sich zu entscheiden. Und wie gesagt, ganz schwer ist es immer, wenn man zwei Kandidaten hat, noch so zum Schluss, die so ganz eng beieinander sind und ja, dann manchmal das Bauchgefühl entscheidet. Und manchmal trifft man richtig gut und manchmal haut man voll daneben. Das ist halt so.
Das passiert, glaube ich, überall regelmäßig, dass man eben auch einfach mal ordentlich ins Klo greifen kann. Was sicherlich auch eine große Rolle dann vor allen Dingen bei den Imports spielt, wird das sogenannte Budget sein, was dafür zur Verfügung steht. Möchtest du darüber ein paar Worte verlieren, was vielleicht wie hoch sogar so ein Budget vorhanden ist? Oder ist das jetzt ein Thema, was eher intern behandelt werden wird?
Also ich kann nur sagen, dass wir ein sehr gutes Budget haben über die Jahre hinweg. Für uns Trainer ist es immer wirklich einfach, weil es immer konstant gleich gut ist. Und egal, wie die Krisen gerade um uns herum sind, können wir auch dieses Jahr wieder auf dasselbe Budget zurückgreifen wie in den letzten Jahren. Und das liegt aber auch daran, dass wir wirklich viele treue Fans haben, die egal was nun war mit Corona und auch jetzt gehe ich davon aus, dass wir 23 wieder im Rahmen der Möglichkeiten das Stadion voll bekommen. Und der Verein ist gut strukturiert, wir sind viele Mitglieder, also die Beiträge sind gut und ganz klar, die Sponsoren halten zu uns, sie sind begeistert von unserer soliden Arbeit, die hier durchgeführt wird, wie die Jugendarbeit funktioniert und dass wir eben ein Gesamtverein sind mit, ich muss jetzt mal kurz sagen, ich glaube, wir sind schon an die 900 ran und von einem sehr, sehr gut geführten Vorstand das Ganze und deswegen Hut ab und danke an alle Beteiligten, die dafür sorgen, dass wir eben so ein konstantes Budget haben.
Ja, das stimmt. Also zum Beispiel da jetzt auch der Jörg macht da auch einen guten Job. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn das? Es hatte mal jemand zu mir gesagt, der Jörg sitzt wie eine Glucke auf der Vereinskasse und macht da halt finanziell einfach einen guten Job immer. Dass wir da einfach gut dastehen als Verein.
Ja, wir ergänzen uns alle da sehr gut. Also es gibt die Trainer, die wollen die Kohle rausschmeißen, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es halt den Vorstand und den Jörg, die darauf achten, dass wir das einfach noch ein paar Jahre machen. Und das finde ich gut.
Genau.
Sehr schön. Du hattest ja gerade erwähnt, so der Head Coach ist derjenige, der sagt, den Spieler will ich haben. Und dann wird geschaut, dass das irgendwie möglich ist. Jetzt sind wir ja nur gerade in einer Situation, wir stehen immer noch ohne Head Coach da. Das ist wahrscheinlich auch so der Elefant im Raum. Wann wird es denn nun mal einen neuen Head Coach geben? Kannst du dazu was sagen?
Klar kann ich dazu was sagen, sehr gern. Das Gute ist, wie jetzt schon öfters angesprochen, wir haben ja in Dresden den Luxus einer sehr guten Struktur. Das bedeutet, wir haben eine Geschäftsführung, die 12 Monate im Jahr rund um die Uhr fast schon arbeitet. Wir haben also mit Erik Keil einen Vollzeittrainer. Ich bin Vollzeit im Verein aktiv. Und jetzt dazugestoßen ist ein nicht Unbekannter, und zwar der Martin Schmidt, wird sich also jetzt im Defense-Bereich noch mehr einbringen. Das bedeutet, dass wir vom Coaching-Staff, auch die Assistenztrainer, die alle da sind, sind alle geblieben. Wir haben lediglich den Hannes, der aus beruflichen Gründen jetzt eher in Zwickau bleibt und in Chemnitz aktiv wird als Trainer, haben wir da wirklich wenig Veränderungen. Wir haben also wirklich eine Konstanz, auf die wir stolz sind. Und deswegen ist auch die Winterplanung super gewesen in der ganzen Planung. Wir haben also einige Sachen wiederbelebt und funktioniert gut. Die Jungs nehmen das an. Das bedeutet, die Struktur funktioniert. Wir hatten also keinen Zeitdruck oder haben keinen Zeitdruck bei der Suche des Head Coaches oder bei der Verpflichtung des Head Coaches. Suche läuft natürlich auf Hochtouren. Bloß auch hier ist es eben gut, sich Zeit zu nehmen. Und das macht der Vorstand, das machen die Coaches, die da involviert sind. Und also es ist ein ganz normaler Zeitablauf. Wir haben also bis jetzt noch keinen Zeitdruck. Und nach meinen Informationen werden wir die Trainer noch dieses Jahr vorstellen und dann im Januar anfangen, die Spieler vorzustellen.
Ja, spannend, weil man sieht jetzt schon von anderen Teams teilweise Informationen über irgendwelche neuen Zugänge oder alte Verpflichtungen, die verlängern sozusagen. Und von Dresdner Seite hat man jetzt noch nichts gehört. Wir sind auf jeden Fall alle gespannt und heiß drauf.
Gibt vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk von den Monarchs?
Gibt es ja schon. Also es gibt ja das Jahresticket, habe ich schon gesehen. Ja. Es gibt im Fanshop einen Haufen Sachen, aber vielleicht gibt es auch noch einen Headcoach. Mal gucken.
Den Headcoach mit Schleife um, das wäre schön.
Ja. Weiß nicht, ob er die so mag, aber mal schauen.
Dann gibt es ja noch neben dem Headcoach natürlich eine andere Spielerposition, die auch heiß umfragt oder umworben war. Also wie beschreibe ich das jetzt? Die auch letztes Jahr ja schon öfters mal von den Fans gefordert war. Und das war ja die Position des Quarterback, dass man die doch vielleicht mit Marvin Schöne besetzen sollte. Marvin selbst hat ja schon mal, ich glaube, es war bei Most Important gesagt, dass er wohl auch Angebote aus einem College vorliegen hat. Gibt es da vielleicht schon nähere Informationen, wie es denn mit Marvin weitergeht?
Marvin ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr toller Spieler. Wir sind total happy mit ihm, dass er diese schwierige Position im Jugendbereich angefangen hat und dabei geblieben ist. Es gibt natürlich viele Spieler, die nicht die Geduld haben und sich selber Zeit geben, um diese Position zu lernen. Er macht das. Das finden wir sehr, sehr, sehr gut. Und es war etwas schade, weil er hatte ein gutes Spiel dieses Jahr hingelegt. Dann gab es in der Öffentlichkeit sofort die Diskussion Quarterback und Marvin. Und ich verstehe, dass man das außerhalb des Vereins und des Teams diskutiert. Aber es war in dem Fall für Marvin nicht so förderlich. Ja, weil es gab natürlich auch viel Kritik ihm gegenüber und dann gab es natürlich die totalen Fans, die gesagt haben, er muss und die anderen sagen, nee, gar nicht. Also einfach so eine öffentliche Diskussion über einen 19-jährigen jungen Quarterback ist natürlich immer hart für ihn, für seine Entwicklung. Aber ich denke, dass er sich da nicht aus der Ruhe hat bringen lassen und verfolgt seine Pläne und er möchte gerne in den USA College Football spielen, hat da die ein oder andere Tour in den USA schon unternommen Und wir drücken ihm natürlich fest die Daumen und unterstützen so weit, wie wir es können, seine Pläne und seine Entwicklung. Versuchen ihm gute Quarterbacks an die Hand zu geben. Ich denke, da hat er die letzten 2 Jahre optimale Lehrmeister gehabt. Und er setzt die Sachen auch sehr gut um. Und wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Und bei ihm geht halt viel ab heutzutage mit den jungen Leuten, mit College und da ein Anruf und da ein Kontakt. Und also wir können momentan nicht zu 100% garantieren, ob er nächstes Jahr überhaupt da ist. Und auf der einen Seite würden wir uns sehr wünschen, wenn er das schafft, ins College zu gehen. Auf der anderen Seite würden wir ihn gern hier behalten, logischerweise. Und deswegen ist es schwierig, eine ganze Saison, eine ganze Mannschaft, einen ganzen Erfolg einer Mannschaft auf jemanden zu bauen, wo bis jetzt nicht klar ist, ob er wirklich da ist.
Ja, natürlich. Und wenn einem als junger Spieler die Chance vorliegt, an einem amerikanischen College zu spielen, das ist natürlich der Traumweg, den man sich vielleicht als Spieler erhofft. Und da wünsche ich einfach ihm alles Gute, wenn das funktioniert. Und wenn nicht, dann willkommen zurück.
Wie gesagt, wir unterstützen das. Wir finden die Bewegung, die in den letzten Jahren stattfindet, also Richtung USA, sehr gut. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Spieler auch wieder zurückkommen, nachdem sie das College besucht haben und nicht dann mit dem Football fertig sind, weil sie gesagt haben, so, das waren so anstrengende 3 Jahre, ich habe die Schnauze voll vom Sport, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich das so als Hobby mache oder ob ich früh um 6 meinen Tag beginne mit Football. Das sind unterschiedliche Dinge und manche Spieler können das sehr gut handeln. Und ich würde mich freuen, wenn Marvin es schafft.
Bin auch gespannt. Also ich meine, das ist jetzt natürlich alles Zukunftsmusik, aber fällt mir bloß gerade so ein. Ich kann mir vorstellen, dass die amerikanischen Colleges mit ausländischen Quarterbacks vielleicht ein bisschen skeptisch sind. Ich muss ja jetzt an Alex Honisch denken, der auch als Quarterback aus Deutschland ans College gegangen ist. Und der wurde dann zum Tight End umstrukturiert quasi. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal an den Schulen, dass man Positionen mal ausprobiert und im Zweifel dann was anderes für einen gefunden wird.
Ist halt kein Wunschkonzert.
Ja, genau.
Ja, es gibt ja noch einen anderen Monarchs-Jugendspieler, der jetzt an irgendeinem College oder Highschool unterwegs ist. Ich weiß gar nicht.
College mittlerweile.
Ich habe den Namen dummerweise vergessen. Ich hätte mich besser vorbereiten können mal wieder.
Der Herr Lansch.
Ja, genau, ja.
Toll.
Maximilian Lansch,
ja. Ist ein super Weg eingeschlagen über Highschool jetzt. Also, sehr beeindruckender junger Mann. Und wir freuen uns darüber, dass er da so den Erfolg hat und die Geduld auch zeigt und mit den richtigen Erwartungen auch an diese Sache rangegangen ist.
Sehr schön. Das wäre natürlich auch was, wenn der seine College-Laufbahn, dann geht es nie weiter und dann findet er seinen Weg zurück nach Dresden. Das wäre sicherlich auch eine Bereicherung fürs Team, wenn da jemand mit Highschool- und College-Erfahrung noch mal ein paar Impressionen mit reinbringt.
Ja, also wir würden uns natürlich sehr freuen. Auf der anderen Seite, wenn man im College erfolgreich ist, dann kann man auch von einer ganz großen Show träumen und wer weiß, was in den nächsten paar Jahren passiert und warum soll er es nicht in die NFL schaffen.
Das ist richtig.
So nämlich.
Ihr hattet ja jetzt auch bei euch auf dem Trainingsgelände ein bisschen NFL-Erfahrung mit Coach Paul Alexander, der ja bei euch mit seiner O-Line-Klinik gastierte. Willst du da kurz was zu sagen, wie das so ablief? Das war irgendwie so mit Praxis und Theorie war da zu sehen. Das,
ja, sehr gern. Das war eine super Sache. Wir haben ja als, sehen wir uns zumindest auch so, als Dresden Monarchs in Sachsen eine gewisse Aufgabe. Und das bedeutet auch, dass wir versuchen, andere Vereine zu unterstützen mit Information und Wissensaustausch. Und wir konnten halt ihn begeistern, hier eine Klinik zu machen und er war praktisch das Wochenende in Dresden, hat dann an dem Samstag früh eine Theorieeinheit gemacht, danach noch Praxis auf dem Platz und es war eben für Coaches und Spieler aus ganz Sachsen möglich, daran teilzunehmen. Wir waren, glaube ich, 55 Gäste und auch der Mario hat da wieder Tolles geleistet, hat uns versorgt mit Burger und Mittagessen, nur mal so am Rande.
Legende.
Und wir haben natürlich unsere tolle Location mit dem Nachwuchszentrum da drüben auf dem Platz perfekt nutzen können für sowas. Und war eine tolle Erfahrung für alle Gäste. Und es ist sehr beeindruckend, wenn da jemand dasteht und aus dem Nähkästchen plaudern kann, was da wirklich in der NFL passiert. Und viele neue Impulse, viele neue Ansätze. Und das auf eine sehr, sehr, sehr charmante und bescheidene Art gecoacht zu werden, war toll. War wirklich eine gute Sache.
Sehr schön. Kurze Abstimmungsprobleme. Ja, das ist doch auf jeden Fall sehr gut, dass man da eben auch wieder neue Aspekte wahrscheinlich einbringen konnte. Dann auch fürs Team natürlich, für die Zukunft. Bei Insta hatten wir ja jetzt mal wieder den Einblick erhalten können in sowas wie Most Important. Da haben die vier Spieler jeweils wie ein Team gedraftet. Und Mosti hatte schon verraten, ihr müsst da so ein paar Aufgaben erfüllen. Um was geht's denn da? Das ist ja wahrscheinlich, also man hat jetzt gesehen, ihr wart jetzt bei den Titans, da mussten Körbe geworfen werden. Aber ansonsten sieht man da jetzt noch nie so ganz so viel davon. Kommt da noch ein bisschen mehr oder um was geht's denn da genau?
Wir haben ja in den letzten Jahren aufgrund von Corona und ein bisschen dieses Vereinsleben eingebüßt. Man war einfach gezwungen, vieles individuell zu erledigen, viele Trainingseinheiten, viele Sachen zu Hause zu machen, beziehungsweise in kleinen Gruppen. Und wir haben festgestellt, dass sozusagen das Team-Zusammengehörigkeitsgefühl etwas gelitten hat, einfach aufgrund der ganzen Umstände. Und jetzt hatte der Coaching-Staff sich überlegt, wie kriegen wir es hin, und haben eben mit dem Verein zusammengesessen, mit dem Vorstand oder mit Jörg, und haben festgestellt, okay, wir wollen da interne Challenge bilden. Wir wollen, dass wir mehr, also diesen, wir sind eben nicht eine Mannschaft, die sich so 5 Monate im Jahr trifft und dann einfach irgendwie zusammen spielt, sondern wir sind eben ein Verein und wir wollen 12 Monate im Jahr was zusammen machen. Und es gibt halt 4 Teams und diese Teams kämpfen in verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Challenges um einen Champion. Der wird dann praktisch Ende März gekürt, wenn die Saison losgeht. Und da wird es noch sicherlich einen sehr, sehr, sehr schönen Preis ausgelobt werden. Und wir sehen es als eine Möglichkeit, dass wir als Team zusammenrücken, miteinander zwar konkurrieren um bestimmte Aufgaben, aber trotzdem erzeugt dieser Konkurrenzgeist, dieses Kämpfen, trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und daran wollen wir und müssen wir arbeiten. Und müssen praktisch auch die Tugenden, die wir mal in der Vergangenheit besessen haben, wieder etwas hervorbringen. Wie gesagt, die sind durch Corona und diese ganzen Maßnahmen etwas verloren gegangen. Und wir sehen das als eine Möglichkeit, da voranzukommen.
Ja, finde ich eine super geile Idee. Ja, ist ja wichtig, dass man einfach nie einfach nur miteinander spielt, sondern sich eben auch als Team sieht. Und ich finde das auch immer cool, wenn, ja, eben zum Beispiel Most Important, wenn es da kleine Videos aus dem Trainingszentrum gibt, wie sie früh im Dunkeln zum Training gehen und da mit wilder Musik Gewichte pumpen. Die Jungs haben auf jeden Fall Spaß miteinander und das ist, glaube ich, eine gut zusammengewachsene Truppe auch.
Ja, wir Trainer sind wirklich auch richtig stolz drauf und das zeichnet uns ja aus, angefangen beim Vorstand, das sind alles ehemalige Spieler. Jörg hat gespielt, die Trainer haben alle Football gespielt und irgendwie ist es eben so, einmal Footballer, immer Footballer, und das macht auch keinen Unterschied, ob man dann Trainer ist oder Spieler. Am Ende haben wir den Sport alle gemacht, weil wir dieses Gefühl, dieses Zusammensein, dieses 11 Mann auf dem Platz, funktioniert halt nie immer, weil man natürlich auch mehr als 11 Mann ist, aber man muss eben als Mannschaft die Köpfe zusammenstecken und wir denken, dass wenn wir das sozusagen in guten Zeiten können, also jetzt in der Offseason, wenn wir das können, miteinander zu konkurrieren, zu kämpfen und ein gemeinsames Ziel haben, dass wir das in schwierigen Zeiten während der Saison, dass es uns dann stärker macht, dass wir dann diese Situation besser meistern, als vielleicht in der Vergangenheit, wo man dann vielleicht sich einsam gefühlt hat oder eben mangelndes Vertrauen hatte, weil man einfach den Mitspieler so nehmen, ja, weniger, vielleicht nenne ich es mal, weniger befreundet war. Jetzt schweißen wir die Jungs mehr zusammen und sind wirklich stolz, dass sie das annehmen, und gerade die O-Line, D-Line, wenn die Samstag früh im Finstern da lostrainieren und Spaß dabei haben, oder die anderen Gruppen, also es trainieren momentan die Wide Receiver mit den DBs zusammen, die Linebacker mit den Running Backs und O-Line, D-Line, und da entsteht schon im Kraftraum etwas und wir sind wirklich sehr stolz drauf.
Klingt nach sehr viel Teambuilding und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das kann ich auch sagen. Und es ist auch schön, dass man die Fans da immer ein bisschen mitnimmt und das nie so hinter verschlossenen Türen macht.
Das haben wir auch festgestellt, dass wir haben eine Aufgabe und als Verein und wir nehmen die an und dazu gehören die Fans. Und ich denke, dass das in Dresden schon immer riesig und wichtig war, dass wir praktisch mit den Fans zusammen ja in der Bundesliga sind. Und wir heulen sozusagen zusammen, wenn es schief geht, aber genauso feiern wir zusammen. Und das, denke ich, ist unser Markenzeichen.
Wunderbar. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort für heute, in der Hoffnung, dass es in der nahen Zukunft sehr viel zu feiern gibt und weniger zu heulen.
Ja, bin ich dafür.
Also Robert, wenn du jetzt gerne noch was für das Thema hast, wir irgendwas übergangen haben, irgendwas vergessen haben, wo du sagst, es könnte noch wichtig sein, dann bitte gerne noch raus damit.
Nö, bin total happy. Wir haben eigentlich soweit alles abgefrühstückt, was interessant ist und hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass die Fans die zeitnah einen Panikbutton wieder rausholen, weil alle anderen Teams Spieler verpflichten und aus Dresden nichts zu hören ist. Wir wissen ja jetzt, im stillen Kämmerlein wird anscheinend schon fleißig verpflichtet.
Na klar, wir sind immer etwas später mit der Veröffentlichung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine Presseabteilung haben, die sich den Kopf machen, wie man was platziert. Und im Zeitalter von Öffentlichkeitsarbeit muss man das eben geschickt machen. Und gerade da ist der Robby und der Thomas Stahnke und noch einige Personen im Hintergrund, die sich da viel Mühe machen, um das dann auch gut zu präsentieren. Und da sollte man etwas Geduld haben und einfach online sein, schauen, aktiv sein und dann wird man sich freuen.
Wunderschön. Also dann danken wir dir recht herzlich, dass du uns Rede und Antwort gestellt hast.
Gestanden.
Und ja. Und ist, wie gesagt, wieder mal gesagt, das ist gut zu hören, auch für alle Fans, dass sie ganz entspannt Social Media in den nächsten Monaten betrachten können. Da wird auf jeden Fall was kommen. Und da würde ich dich jetzt einfach in die Weihnachtsferien entlassen. Und schöne Zeit mit deiner Familie und vielen Dank nochmal.
Ja, auch an euch eine schöne Weihnachtszeit, an die Fans eine schöne Weihnachtszeit. Genießt sozusagen noch ein bisschen die Offseason und dann spätestens im Januar stellen wir auf scharf und dann geht es Richtung Saison 23 mit Vollgas und mit den gleichen Zielen wie letztes Jahr zu gewinnen und den Pokal zu uns zu bringen. Den hässlichen.
Die Beule wieder nach Dresden zu rollen.
Ja, das ist unser Anspruch.
Ja, dann natürlich auch von mir für alle Zuhörer, für dich, Robert, und deine Familie und alle anderen ein wunderschönes Weihnachtsfest und lass den Panikbutton ruhig noch eingepackt.
Ja, sehr gern. Den haben wir nie. Bis bald. Tschüss.
Ja, ciao. Bis bald.
So, das war's mit dem Interview. Ein wunderschönes Interview, wie ich finde. Also Robert hat uns echt herrlich Rede und Antwort gestanden.
Paar schöne Einblicke wieder, wie das Ganze denn funktioniert mit so einem Kader und ich hoffe, es sind keine Fragen offen geblieben.
Genau, und da kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu einem kleinen letzten News-Teil. Und da erzählen wir euch, was jetzt noch so für interessante Sachen rund um die Monarchs passiert sind. Und zwar zum Beispiel, wir hatten erwähnt, dass die Cheerleader der Dresden Monarchs endlich wieder nach Jahren Abstinenz wegen Corona und diversen Dingen eine Landesmeisterschaft daran teilgenommen haben, die in Riesa stattfand. Und ja, da rate ich bloß mal kurz durch, wie sie abgeschnitten haben. Und zwar unsere Mini-Pearls sind siebter Platz in ihrer Kategorie geworden. Die Sparkling Pearls auch siebter Platz. Die Pretty Pearls vierter Platz. Die Blue Pearls sind auf dem fünften Platz gelandet. Und unsere Shiny Pearls sind Vizemeister geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, auch den anderen natürlich.
Logischerweise.
Und die PSC, also die Pearls Senior Code, sind Landesmeister in ihrer Kategorie geworden und konnten sich damit für die Regionalmeisterschaften qualifizieren.
Genau, auch beim AFVD hat sich einiges getan, wie euch sicherlich nicht entgangen sein wird. Nach 24 Jahren Robert Huber ist da ein neuer Präsident gewählt worden und das ist Fuad Merdanovic, der auch der Präsident von der Vereinigung Berlin-Brandenburg ist. Dann sind noch ein paar Vertreter gewählt worden, die wollen wir jetzt hier so alle nie nennen. Wir werden sicherlich da auch nochmal eine Folge machen, wo es ein bisschen um das Thema AFVD und AFVS geht, also der amerikanische Footballverband Sachsen. Da werden wir dann sicherlich auch auf das Thema noch ein bisschen genauer eingehen.
Genau, und außerdem hat jetzt ganz frisch reingekommen, eine Stunde vor der Aufnahme habe ich das noch gelesen, hat die GFL ihre ordentliche Mitgliederversammlung via Videocall abgehalten. Und da wurden viele Dinge nochmal besprochen und festgelegt, und zwar unter anderem eine verbindliche Mindeststandardkatalog wurde vorgelegt, der 40 Punkte beinhaltete, wie zum Beispiel Spielfeldaufbau, Spieltagsorganisation, Livestream, Öffentlichkeitsarbeit, wie man mit den Social Media innerhalb der Liga umgehen soll, und ja, weitere Punkte, dass einfach quasi das öffentlich ein bisschen vorangeht in unserer Liga.
Genau, dazu gehört unter anderem eben auch der Ausbau der Partnerschaft mit Sportdeutschland TV, dem Streaming-Portal, wo ihr eben die ganzen Spieler online verfolgen könnt, wenn ihr nicht live im Stadion sein könnt. Und da soll es auch nächstes Jahr dann eine mobile App bzw. Smart-TV-Angebote geben, dass man das alles noch ein bisschen einfacher auch unterwegs genießen kann.
Ja, da hoffe ich auf jeden Fall drauf, weil das mit Smart-TV ist ganz interessant für mich, denn ich möchte das natürlich immer auf dem Fernseher gucken, aber es gab halt keine App dafür. Und da war das immer so ein Hickhack mit, keine Ahnung, Google Chromecast-Stick und übers Tablet und so weiter. Deswegen bin ich da froh, dass man das vielleicht ein bisschen einfacher im Fernseher gucken kann.
Ja, mobile App finde ich auf jeden Fall interessant. Da kann ich mir demnächst selber beim Arbeiten zugucken. Da kann ich auf meinem Turm oben beim Filmen das Tablet aufmachen und gucken, wie ich filme. Ja. Ob ich das gut mache. Mhm. Naja, ja, das soll es auch von den News jetzt gewesen sein. Und ich denke, wir haben euch jetzt heute hier lange genug belästigt in der Vorweihnachtszeit, dass wir jetzt mal sagen, nochmal, haben wir glaube ich schon vor uns gesagt, aber wir sagen es jetzt auch nochmal, wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit, genießt die paar Tage, schaut ab und zu mal bei den Monarchs rein, die machen geile Gewinnspiele aktuell, und Robert hat es ja gesagt, vielleicht gibt es nochmal ein ganz besonderes Geschenk dieses Jahr für alle Monarchs-Fans und dem Team.
Genau, auch von mir frohe Weihnachten, und dann, ja, ist bald soweit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann im Mitte Januar wieder zur nächsten Folge, und da schauen wir mal, was da auf euch zukommt.
Genau, so wird's werden. In diesem Sinne, kommt gut rüber, bis nächstes Jahr.
Ciao, ciao.